Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
GT Talk, der GT- und Langstrecken-Podcast, wöchentlich mit neuesten News, Analysen und Interviewgästen aus der GT- und Langstreckenwelt. Hier auf meinsportpodcast.de. Präsentiert von Virtual Racing School, dein Partner für Simracing auf allen Plattformen. Mehr unter virtualracingschool.com. Virtual Racing School, das System für Champions. Ein Hallo und ein herzlich willkommen zum GT-Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf meinsportpodcast.de. Wieder am Donnerstag, das hat andere Gründe, aber dazu kommen wir noch später. Wir sprechen über die Nürburgring Langstreckenserie, über das letzte Rennen der Saison, nämlich über NLS2, wenn man das so sagen darf. Nämlich, das war ja das Nachholrennen, das 46. Nimex DMV 4-Stunden-Rennen, was ja Anfang des Jahres, wie gesagt, der zweite Lauf sein sollte, da aber aufgrund wegen Schnee es nicht stattfinden konnte. Darüber reden wir. Wir reden natürlich auch wieder über die brennende oder zumindest mal auf jeden Fall überlaufend heiße Küche der Nürburgring Langstreckenserie, die sich wieder am Wochenende gezeigt hat. Da war eine Person natürlich ausschlaggebend und darauf blicken wir natürlich genauso auch drauf wie das Finale der FIA WEC in dieser Saison. Da wird man ja wie bekanntlich in Bahrain seine Saison 2022 beenden und nächstes Jahr dann in eine neue Zukunft starten. Das wird auch das letzte Rennen der GTE Pro sein. Da blicken wir ebenfalls drauf mit unserer Rennvorschau. Das Ganze dann in Teil 2 bei uns. Damit starten wir in diese neueste Folge GT Talk auf meinsportpodcast.de. Die Nürburgring-Langstreckenserie im GT-Talk auf meinsportpodcast.de mit Koblor. Offizieller Timingpartner der Nürburgring-Langstreckenserie. Jetzt entdecken unter koblor.com. Wir kommen erstmal zum Sportlichen. Diese 46. DMX DMV 4-Stunden-Rennen hat erstmal eine kleine Verzögerung vor sich gebracht. Zu der Jahreszeit üblich wie am Nürburgring ist Nebel ja keine Unbekannte auf der Strecke und deshalb musste man das Qualifying dann auf eine Stunde verkürzen. Das war ein trickiges Qualifying, wie eigentlich schon die letzten vier Rennen man voraussehen konnte, das eben nicht so vonstatten gehen konnte unter komplett trockenen Bedingungen. Aber es wurde immer trockener und trockener und durchsetzen konnten sich mal wieder die beiden Audis. Zwar sehr, sehr knapp und das, wenn man überlegt, bei 24 Kilometern langen Strecke von einem Abstand von 0,062 Sekunden sind mal, ist es unglaublich knapp gewesen. Also es ist ja fast schon wirklich Gleichzeit zwischen dem Polesetter Frank Stippler und dem Polen Jakub Giermaziak auf der zweiten Position, der sich dort eben hinter dem Dortschleifen-Veteran einreihen musste. Für Huber Motorsport war es Nico Menzel, der zwischenzeitlich auch auf der Pole-Position stand, aber mit 1,340 Sekunden zurück eben nicht gegenüber den beiden Scherer Sportteam Phoenix Audis gerecht werden konnte. Dahinter im Qualifying, neu noch, wie gesagt, Mischbedingungen, das Landgraf-Auto mit Patrick Assenheimer, Lukas Andro Treffs auf der vierten Position, dann kam das Walkenhorst-Auto mit der 34, mit Christian Krognes und diesmal Sami Matti Trogen. das beste nicht GT3-Auto kam ja direkt schon auf der sechsten Position, nämlich das Dynamic Motorsport Auto mit Matteo Caroli und dem Testfahrer Julian Andlauer. Da setzte man zwar auf eine sichere Zeit, nämlich mit 901.186, die man sich dort auf die Fahne schreiben konnte, und mit dem Start aus der dritten Reihe. Doch man ist ja eben zu Testzwecken mit Pirelli vor Ort gewesen, nämlich für die Dynamic Motorsportmannschaft. Als bestes Cup-Auto kam direkt schon auf der siebten Position und damit auch Pole, nämlich für das Team Mattol-Auto, nämlich mit der Zimmermann Brake Parts. Aufschrift drauf: Arne Hofmeister und Dorian Boccolacci haben sich dort die Pole Position geholt vor dem meisterschaftsführenden Auto von AVIA W&S Motorsport mit Daniel Blickle und David Jahn. Auf der dritten Position kam dann Black Falcon, Team Identica, Paul Ricama und Tobias Müller, die sich dort auf der insgesamt neunten Position einreihen, auf der insgesamt zehnten Position. Damit machen wir die Top 10 im Qualifying. Komplett war das Kack Krämer Racing mit Carsten Krämer, Christopher Brück und Moritz Kranz, die sich dort einreihen konnten. In den restlichen Klassen war in dem Sinne alles klar. Schauen wir auf die VT2 R plus 4 WD. Dort war es diesmal das Auto von Björn Simon, Eduardo Bogane und Maureen Gott, die sich durchsetzen konnten im Sorg Rennsport BMW 330i und damit eine Zeit gesetzt haben von 10.19.215 und sich damit auf der insgesamt 37. Position einreihen konnten. Man war sogar im Grid schneller als das Auto von Ivan Müller und Jan Erlache. Und da mit ihm sprechen wir gleich noch drüber, nämlich über seinen Einsatz eben auf dem BMW M240i Racing Cup mit Schnitzel am Racing Jan Erlache. Kommen wir auf das Rennen zu sprechen, und da war direkt schon mal eine Szene vorweg, die beim Start, eigentlich zwei Szenen, die beim Start zur Diskussion geführt haben, nämlich erstmal der Start an sich selber. Das war so ein bisschen, was zur Diskussion stand, nämlich auf einmal dieses extreme nach vorne kommen von David Jahn. Das haben wir bei uns auch nochmal auf den Social Media Kanälen. Da hat uns zum Glück das AWA W&S Motorsport Auto oder das Team davon hat uns dort eine Onboard zugehen lassen. Die haben wir dann auf unseren Socials teilen lassen. Somit können wir dort auf unseren Kanälen das auch teilen. Wie gesagt, da könnt ihr euch die ganze Startphase anschauen, und da sieht man eben, dass vorne deutlich verzögert worden ist vom Pole-Setter Frank Stippler und dadurch eben die Porsche Cup Fahrzeuge eben ihr Vorteil ausnutzen konnten, eben durch die langen und gute Beschleunigungsphase zum Top Speed, den diese Fahrzeuge eben mitbringen, und das sorgte dann eben dazu, dass David Jahn eben somit als erster in diese Kurve hinein ging und ja eigentlich damit auch der Führende war, bis nicht Frank Stippler noch innen sich noch daneben stechen wollte und ihn umgedreht hat. Das sorgt dann auch dazu, dass eben David Jahn umgedreht worden ist und Frank Stippler eben seine Zeitstrafe bzw. eine Stop-and-Go-Penalty bekommen hat, die aus meiner Sicht ein bisschen wenig Auswirkung hatte, nämlich eine Stop-and-Go-Penalty, ja, richtig, aber das könnte schon in dem Sinne mehr sein. Ja, es war auch die Startphase, aber es ist schwierig halt zu urteilen. Wie gesagt, man könnte halt in dem Sinne vielleicht mal etwas härter durchgreifen hier und da. Deshalb ein bisschen schade, aber je nachdem ist es auch okay. Eine zweite Stimme, die wir da auch noch gehört haben, oder beziehungsweise eine zweite Ausgangslage, die wir da gehört haben, dazu auch die Stimme dazu kommt dann gleich, nämlich die ganze Sache um das Pro Sport Racing Auto, das Pro AM Auto. Darum geht's explizit um Maxime Dumeret und Jean Griot, und die haben sich eben zusammen, oder da ging eben der Unfall zwischen Peter Ludwig, Noah Nagelstieg und Mike Rosenberg und dort, ja, sich zwischen diesem Cup-Auto eben kollidiert. Ja, das man hat im Endeffekt keine TV-Bilder wirklich gesehen, deshalb schwierig, das so direkt zu beurteilen. Aber wir haben eine Stimme dazu, nämlich eben den Teamchef von Pro Sport Racing, Chris Esser. Der hat sich schon vorher im Sportauto-Talk, da ging es so ein bisschen auch über die Zukunft der Nürburgring-Langstreckenserie, gerne mal reinschalten, da zu dem Zeitpunkt in den Livestream. Und er war eben zu Gast bei Lukas Gajewski und da hören wir gerne mal rein. Da schlüsselt er eben die Sache explizit auf.
Ja, Startunfall unten in der Kurzanbindung, kurzer Treffer bekommen, so wie ich das verstanden habe, von einem Cup-Porsche, sich gedreht und dann ist noch ein anderer Cup-Porsche reingefahren, Feierabend. So. Und da ich ja alles besser weiß wie alle anderen, ist ja mittlerweile bekannt, dank der tollen BOP, die wir hier haben, müssen sich die GT3s in den Ecken hier überall vorbeiquetschen, anstatt auf der Geraden an den Autos vorbeizufahren. Und dann hast du so Situationen, dass die Cup-Porsche vorne im Gesamten mitfährt. Ich will nicht die Leistung des Fahrers schmälen oder der GT3, überhaupt nicht, im Gegenteil. Chapeau, dass einer da fahren kann. Aber nur so passieren dann die ganzen Unfälle. Und die Kollegen, die die BOP und die Technik hier machen, ja, habe ich nur einen Satz für. Aussortieren, weg. Sonst wird das hier gar nichts mehr.
Aber Chris,
ja,
da der...
wieder ein Auto verloren. Das dritte Mal, wenn wir mit dem Cup-Porsche zusammen fahren. Ja? Liegt vielleicht auch dran, dass unsere Fahrer noch nicht die Erfahrung haben. Aber die Jungs in den Cup-Porsche, die halten da rein, weil die haben natürlich richtig Competition. Aber das Problem ist, ein GT3 müsste eigentlich vor denen sein auf der Geraden. Und das geht nicht.
Chris, der Fairness halber, an der Stelle Querspange, erste Runde, die Situation unwahrscheinlich, dass das durch die BOP zustande gekommen ist, oder?
Doch, weil du ja hier auf der Geraden siehst, wie ein Cup-Porsche ein GT3 ausbeschleunigt. Und dann muss ein GT3, der in den Ecken deutlich schneller ist, sich da unten mit Gewalt vorbeiquetschen. Und so entstehen Unfälle. Und da könnte ich dir jetzt noch 2 Stunden Vorträge halten. Und das habe ich denen alles schon 1000 Mal geschrieben. Aber es ändert sich nichts. Außer, dass die Starterzahlen in den Keller gehen. Das ist das Einzige, was sich ändert.
Das ist eben eine Äußerung, die Chris Esser sich im Interview eben erlauben lassen hat. Das ist wohl ein Problem, was man wohl nicht so wirklich erkennt im ersten Moment, eben der Speed-Unterschied zwischen dem Porsche Carrera Cup Auto und dem und den allen GT3-Autos. Wie gesagt, er hat es angesprochen, in den Kurven muss sich ein GT3-Auto vorbeiquetschen. Wie gesagt, das könnte jetzt nicht unbedingt größter Teil oder größter Anspruch sein, wahrscheinlich in diesem Unfall im Startgetümmel, dass es passiert. Ich glaube, da wird er je nachdem auch Verständnis haben. Das liegt auch so ein bisschen natürlich an dem Startprozedere, das vorne gelegt worden ist und das hat eben Frank Stippler bestimmt. Dennoch muss man eben sagen, klar, wenn natürlich mehrere Unfälle in so einen Bezug gekommen wären, dass Porsche Carrera Cup Fahrzeuge auf den Geraden deutlich schneller sind, sie können ja ruhig schneller sein, aber eben deutlich schneller und sich GT3-Autos eben ja nochmals vorbeiquetschen müssen. Ja, das ist eine Sache, je nachdem, das kann zu, ja, ich sag jetzt mal, einigen Ungereimtheiten führen, was nicht gerade dazu förderlich ist, dass man sich dort die Starterzahlen hält. Und das hat er eben auch beschrieben, nämlich, dass man sich dort, ja, dass man sich eben nicht wundern sollte, warum man dort eben Starterzahlen verlieren wird. Das hat aber jetzt nichts generell mit natürlich diesem Problem zu tun. Aber so wie es eben aktuell sich bei der VLN darstellt, es kommt ein Problem, es herrscht ein Problem. Dieses Problem wird nicht explizit in dem Sinne behandelt, wie man sich das vorstellt. Und so wird man oder hofft man, dass es unterm Teppich gekehrt werden wird. Und ja, dabei lässt man es sich nicht belassen. Wie gesagt, dieses Problem BOP scheint ja im Generellen ein wenig zu herrschen, je nachdem im sportlicher Seins und auch natürlich, wie es zu unterschiedlichen Fahrzeugen auch jetzt in unterschiedlichen Klassen steht. Deshalb das natürlich nochmal doppelt dort auch zu sehen. Zu diesem Problem kehren wir gleich nochmal auf, zum Ende dieses Teils. Und wir schauen nochmal weiterhin auf das Sportliche. Wie gesagt, die Anfangsphase bzw. die erste Runde kurzzeitig angeführt von Toria Bokolacci vom Team Matul Cup Auto, doch das ging dann über die Runde nicht so ganz aus. Stippler und Germaniak holten sich die Führung zurück. Nico Menzel auf der dritten Position, Lucas Sandro trefft's auf 4. Das die Reihenfolge so nach den ersten Runden. So bekam dann Frank Stippler auch seine Stop-and-Go-Penalty. Das führte ihm dann etwas zurück. Das muss man dabei sagen. Fiel dann nach dem Boxenstopp auf die insgesamt 4. Position zurück. Währenddessen sich dann auch das Auto bzw. die starke Pace von Walkenhorst ausgespielt hat mit Christian Krognes auf dem Steuer. Er übernahm oder hat das Auto übergeben an Sami Matidrogen, den Finnen. Und hat dadurch einen 22 Sekunden Vorsprung inne gehabt. Dieser konnte der Ex-Sim-Racer bzw. der Hybrid-Racer, wenn man ihn gerne so sagt, auch ganz gut verwalten. Kam jetzt natürlich nicht so auf Speed wie im Vergleich natürlich zu einem Frank Stippler bzw. einem Kuba Germaniak, obwohl man sagen muss, in der Average Lap Time ist er dort besser aufgestellt gewesen mit einer 33.685 im Vergleich dazu Frank Stippler 8.401 und Kuba Germaniak mit 8.37.4. Also von daher war er da sogar on pace, wenn man das sagen kann, und damit sogar besser aufgestellt. Auch dann der Wechsel auf Christian Krognes zurück war besser aufgestellt mit einer 8.02 im Average Lap Timing mit Schramm, der bei Phoenix Racing oder bei Scherersport Team Phoenix auf der 16 übernommen hat, konnte auch eben nicht den Speed mitnehmen, die auch Frank Stippler ebenso nicht mitnehmen konnte, beziehungsweise dann übernommen Vincent Kolb bei Scherer Sport Team Phoenix hat man eben diese Strategie Doppelstint immer angewendet jetzt in den letzten Rennen und das hat man eben jetzt hier weiterhin auch gemacht. Christian Krognes eben dann weiter genommen oder beziehungsweise der Einerstint von Trogen dann weiter auf Krognes und dann eben diese 8.02. Doch beim letzten Boxenstopp ging dann eben alles schief für die Walkenhorst-Mannschaft. Dort dann die Zapfsäule nicht so wirklich funktioniert, wie man sie haben möchte. Deshalb, ja, damit auch extremer Zeitverlust und tatsächlich der Tank war nicht ganz voll. Somit, ja, war es das Ende dann im Endeffekt für die Siegträume von Walkenhorst Motorsport. Man musste sogar nochmals tanken in den Schlussminuten dieses Rennens und damit ging dann tatsächlich auch der Sieg wieder einmal an das 16er Fahrzeug mit Kuba Germaniak und diesmal Kim Lewis Schramm am Steuer. Das war für das Auto der 4. Saisonsieg und damit dann auch der Gewinn der NLS Speed Trophy. Schön war auch noch zum Ende hin, beziehungsweise über das gesamte Rennen, der Kampf in der VT2 R plus 4WD. Dort haben die Anfangsphase und die ersten Stunden auch das Auto von Maureen Gott sich dort auch deutlich vorgesetzt. Doch Sindri Setas hat das Ganze sich nicht nehmen lassen, um an das FK Performance Motorsport Auto mit unter den Brink dort ranzukommen. Und damit war auch die Schlussphase dementsprechend geebnet in der VT2 R plus 4WD. Dort dann Christian Konaff auf dem Auto und dann die Schlussphase eben dann angeführt mit dem Fahrer, nämlich Sindri Setas. Das war wirklich ein Kampf auf Messerschneide, aber immer fair, das ist das Wichtigste. Und da ging dann am Ende der Kampf dann doch hart, aber fair für die Adrenalin Motorsport Team Alzen Automotive Truppe hinaus. Dort eben damit in allen Rennen einen Sieg geholt und damit dann auch schlussendlich den Sieg in der Meisterschaft. Wir haben ja noch Permitfahrer, die wir noch nicht gehört haben, nämlich unter anderem Jan Erlaché. Er war ja unterwegs gewesen mit seinem Neffen, nämlich mit Ivan Müller. Und da hören wir gerne mal rein. Er hat ja auch was Interessantes gesagt zu einem Thema, wo wir ihn dann auch gleich nochmal hören werden. Hören wir erstmal rein bei Jan Erlaché. Bitten ein wenig die Audioqualität zu entschuldigen, nicht ganz eingepegelt worden, vor allen Dingen mit dem Hintergrundgeräuschen, übersteuert es ein bisschen, wir haben ein bisschen in der Postproduktion getrickst, dass das Ganze noch sich ansehnlich und anhörlich sich dann auch für euch darstellt. Jetzt eben Jan Erlaché, bitte.
it's everything is different actually. This is a real, real drive. I'm used to drive front wheel drive, so it's complete opposite. But yeah, I need to go through this series to get my permit to be able to drive GT3 on the Nordschleife and to do the 24 hours. So I need to complete still 5 more laps as Ivan to get the permit. So that's why we are here today.
So this is your target for next year, to maybe drive a GT3 here on the Nordschleife?
Well, it's one of the targets. I mean, I think the permit is something good to have. And yeah, having it is always good and can open some good opportunities. That's why we are doing it. I'm still contracted in WTCR, in touring car for next year. So it will not be my main program, but in case a team need, I will be able.
Er sprach da so ein bisschen über seine Zukunft in dem Sinne, hat ja noch bis nächstes Jahr Kontakt mit dem chinesischen Automobilhersteller Lynk & Co. für die Tourenwagen-Weltmeisterschaft, die ja nächstes Jahr sich auflösen wird in die World Series. Also wird er da zumindest für die ganzen Touring-Car-Fans dort auch zumindest vertreten sein, Jan Elaché. Und hat sagte eben, sein Ziel ist es zumindest GT3 zu fahren, also sich dort zu etablieren, machte da eben jetzt seine Permit für mit eben seinem Cousin eben Ivan Müller und damit, ja, im Endeffekt hat sich dadurch so ein bisschen das Ganze somit damit entstanden. Sein Hauptziel aber weiterhin eben die Tourenwagen und er sagte eben, dass es nicht schlecht sei, dort das auch so zu machen. Wir kommen aber nochmal zu dem Thema zurück, was wir eingangs besprochen haben, nämlich die Probleme der Nürburgring-Langstreckenserie. Ja, wir springen wieder einmal so ein bisschen durch die Sendung. Das wollten wir aber in dieses Interview wollten wir uns zumindest mal erstmal nicht vorenthalten. Wir haben im Winter natürlich auch nochmal mehr zu diesem Thema dazu. Nämlich kam vor, da müsste ich jetzt mal ganz fix in meine Mails schauen, denn hier ist es nicht eben vertreten, ein Datum, was dazu führte. Und das ist nämlich insgesamt am 7. November kam das eben raus, eine Pressemitteilung für die Pressevertreter beziehungsweise auch für die Fans. Und da hieß es eben am 7. November, Zitat, die VLN rüstet sich für die Zukunft. Das Motorsportjahr 2022 stellt aufgrund der geopolitischen, wirtschaftlichen und Corona-bedingten Lage sowohl die Teams der NLS als auch die Serienorganisationen, nämlich die VLN, vor enormen Herausforderungen. Aber auch eine im September durchgeführte Teilnehmerbefragung sowie eine am Wochenende übergebene Handlungsempfehlung der Interessensgemeinschaft Langstrecke Nürburgring, die ILN zeigen, dass Handlungsbedarf besteht. Am Sonntag nach dem Finale der Saison 2022 haben nun sich die neuen ausrichtenden Automobilclubs, die VLN Sportleitung und Rennleiter, die VLN Technikleitung und technischen Kommissare sowie auch die Geschäftsführung der VLN Sport GmbH und VLN VV GmbH zusammengesetzt, um die Weichen für die Zukunft der Nürburgring-Langstreckenserie zu stellen. Zentrales Thema war da die Ausweitung einer an Teams und fahrergerichteten Umfrage sowie die sich daran angeschlossenen bilateralen Gespräche, die in den letzten Wochen durchgeführt wurden. Die Verantwortlichen der Nürburgring-Langstreckenserie greifen die konstruktiven Vorschläge der Teilnehmer gerne auf und setzen sie mit Kritik auseinander und haben, um sich den sehr unterschiedlichen Themenbereichen widmen zu können, mehrere Arbeitskreise gebildet, die sehr kurzfristig ihre Tagungen aufnehmen werden oder Tätigkeiten aufnehmen werden. So. Oberstes Gebot ist die Kundenzufriedenheit und damit die Akzeptanz zu erhöhen sowie strukturierten und Abläufe bei den Veranstaltungen, die auf den Prüfstand zu stellen. Also sieht es zumindest die VLN auf jeden Fall mal selbstkritisch, denn im Endeffekt lebt diese Serie von Startern. Das ist natürlich klar. Ich kann mir schlecht vorstellen, dass jetzt an diesem Wochenende vor allen Dingen auch mit diesem Thema Nachholrennen. Ich meine, das wurde ja frühzeitig geregelt mit dem Nürburgring, dass es dort dieses Nachholrennen gab, aber man muss ja immer so überlegen, der Veranstalter, diesmal die Renngemeinschaft DMV Düren, die war, glaube ich, nicht so ja erfreulich dadurch, dass jetzt so wenige Starter vor Ort waren. Deshalb ja wird es interessant sein, ob es überhaupt diese Veranstaltung in dem Sache auch sich für die Rennsportgemeinschaft Ostdüren eben gelohnt hat, beziehungsweise so viel rausgekommen ist, wie man sich das eben gedacht hat. Deshalb ja dann natürlich auch so ein Thema, was man natürlich sehen muss, weil mit respektive 93 beziehungsweise ins Rennen gegangen nur 87 Startern, glaube ich, hält sich die Nürburgring-Langstreckenserie über Jahre sicherlich nicht. Da wird dann auf jeden Fall eine andere Serie, wenn nicht sogar einfach jeder weglaufen. Und damit hätte sich das ganze Problem in dem Sinne dann selber gelöst. Wie gesagt, das ist, weil man es selber auch in der Pressemitteilung angesprochen hat, ein Problem, was man sich eben über die Jahre geschaffen hat. Es kamen mehrere Probleme hinzu, man hat diese eben nicht aus dem Weg geräumt und dadurch entsteht eben solch eine Kulisse, wie man sie eben jetzt unter anderem mit Christoph Breuer dort erlebt hat, die vollkommen verständlich ist, denn es herrscht einfach nur noch Inakzeptabilität bzw. ein Unverständnis unter den Teams, unter den Fahrern, unter, ja, in gewissen Weiten allen Bereichen. Da ist einfach im Endeffekt jeder sauer auf den anderen und das muss nicht unbedingt sein. Man ist ja im Endeffekt da, um Spaß zu haben und da müsste man auf jeden Fall mal deutlich angreifen. Das tut man hoffentlich jetzt auch, wenn man der Nürburgring-Langstreckenserie Glauben schenken darf und natürlich auch den Leuten dahinter, die da stehen, die dort hoffentlich eine super Arbeit machen. Ich hoffe es einfach nur für die Rennserie, denn viele, die dort an den Start gehen, haben eben oftmals nur entweder diese Serie oder auch eben der Unterbau, nämlich die RCN. Und das sind eben die beiden Serien, die sich dort eben da auf dem oder bei der Nürburgring-Langstreckenserie sich dort eben konzentrieren. Und das Ganze ja eben in dieser Saison 2022, nicht 2021. So, das im Detail, wie gesagt. Ein hoffentliches Thema, wie gesagt, das werden wir im Winter auch noch weiterhin behandeln. Dazu haben wir dann auch schon Gespräche in Aussicht gestellt. Und da freuen wir uns auf jeden Fall sehr, hier sie euch dann in den kommenden Wochen und Monaten über die Winterzeit eben dort zu präsentieren. Freut euch drauf. Mal ein kurzes Päuschen. Gehen dann auf auf das letzte Rennen dann in unsere Vorschau hinein, nämlich das ganze FIA WEC, das letzte Rennen dieser Saison, das ganze in Bahrain. Damit startet man auch damit gleichzeitig auch eine neue Ära. Wir hören nochmals Jan Erlaget, er hat was Interessantes nämlich dazu zu sagen, nämlich zu seinem Young Drivers Test, die auch jetzt in den kommenden Tagen anstehen wird. Mal ein kurzes Päuschen und dann geht's weiter hier im GT Talk auf meinsportpodcast.de.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Zurück aus der Pause im GT-Doc auf meinsportpodcast.de und das Ganze nämlich zum letzten Mal für diese Folge und wir haben da in dem Sinne ja noch News zu der FIA WEC. Das Ganze nämlich in Bezug auch das Ganze, was die Zukunft betrifft, nämlich, dass ja Iron Lynx das neue Lamborghini-Werksteam wird und damit sich auch dem LMDH-Programm anschließt. Also ähnlich wie es im Endeffekt jetzt auch WRT macht mit BMW. Also man trennt sich komplett bei Iron Lynx von Ferrari, geht damit jetzt vom Pferd zum Stier über und wird damit dann auch GT3-Programme dort ausführen. Und für Iron Lynx wird damit auch das Programm GTE-Fahrzeug für 2023 in der FIA WEC damit Geschichte sein. Auch was das Thema Toyota Evolutionspaket bzw. neues Auto angeht, ist eine Klarheit geschaffen. Man wird ein Evo-Paket für das GR010 Hybridfahrzeug bringen. Das hatte man eben jetzt angekündigt. Das Auto ja schon 2 Jahre am Laufen und damit musste jetzt natürlich, um sich auch für die Gegner nämlich aufzurüsten, natürlich damit auch ein wenig gegengesteuert werden, was das Ganze angeht. Dann haben wir noch eine frische News, nämlich von Jota. Die werden trotz des Einstiegs mit Porsche im Jahr 2023 auch mit dem LMDH-Fahrzeug in der WEC dann auch weiterhin mit einem LMP2-Programm dabei sein. Zwar etwas verkleinert, eben auf nur einem Fahrzeug, aber damit ist man eben bereit, um auch sich weiterhin auf ein Zwei-Auto, eine Zwei-Auto-Zukunft bei Porsche sich eben darauf vorzubereiten. Auch das Thema Olivier Jarvis, und da kommen wir so ein bisschen natürlich auch zu IMSA dazu, wird nicht mit Meyer-Schenck Racing weitermachen und er geht damit wohl zu einem WEC-Programm zurück, was dem ihm oder ihm wohl dann besser stehen könnte. Und noch ein Thema, was wir auch noch haben. Porsche zeigt sich in einem speziellen Gewand, nämlich in dem Swang Song Design, was man sich speziell anfertigen lassen hat, um eben Goodbye zu sagen. Das Ganze nämlich Manta Racing, die sich dort jetzt eben vorerst zum letzten Mal zeigen werden in der WEC, ja, das GTE-Programm ja mit schon von Anfang an mit begleitet hat. Schauen wir auf die Strecke von Bahrain, eine Strecke, die wir auch ganz gut aus der Formel 1 kennen. Im Jahr 2004 das erste Mal eröffnet worden für die Formel 1, ja auch schon seit diesem Jahr 2004 dann auch als permanente Strecke dort vertreten. Die Strecke bietet 5,412 Kilometer in der Grand Prix-Ausrichtung. Wir fahren ja nicht die Endurance-Variante, die man hätte auch gerne mal fahren können, denn die ist deutlich attraktiver, auch in dem Sinne anzuschauen. Die ist nämlich etwas länger mit 6,299 Kilometern, die dort mit 23 Kurven dort zu bieten hat. Die WEC ja auch schon seit einigen Jahren dort in Bahrain zu Gast, besser gesagt seit dem Jahr 2012 bis 2017 und dann nochmal im Jahr 2019 und 2021 ist man dort zu Gast in dem Wüstenstaat von Bahrain dort zu gehen und das eigentlich jetzt in den letzten Jahren noch so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt für das Thema Endsaison und endsaisonale Abschließung der WEC. Vor dem Finale hat Ferrari wieder eine Einbremsung bekommen, wiederholt sich der BOP-Ärger aus dem Vorjahr. Porsche hält in der GTE Pro eine bessere Einstufung für das Finale und auch das ganze Thema wird damit wieder aufgeladen, nämlich der Ladedruck wird bei Ferrari wieder minimiert um minus 0,04 Bar im Vergleich zu dem Rennen von Fuji und damit ja ist das in dem Sinne wieder ein Thema. Im Vorjahr eskalierte der Streit um die BOP bis zu hin einem abgeschmetterten Protest und das will man natürlich in dem Sinne wieder vermeiden, aber das Ganze ja schlägt sich eigentlich mehr oder weniger immer in dieser Saison mit den BOP-Änderungen, die man dort ja bisher immer eigentlich führt. In der Hypercar-Klasse sieht es aktuell hinauf aus, dass der Wettbewerb in dem Sinne wieder hergestellt ist. Der Granny LMP1 hat wieder seine Vorteile zurückbekommen. Von Fuji hat man ja 39 PS gestrichen bekommen. Das kehrt sich das Ganze wieder zurück. Nämlich das Ganze im Vergleich zum letzten Mal. Eben 5 PS bekommt man wieder zurück. Und diese 11 Kilo oder Megajoule Energiemenge pro Stint, die ja dort berechnet worden ist für die WEC, die erhält man jetzt auch wieder zurück. Da haben wir 763 Megajoule pro Stint dabei bei 5 PS mehr. Peugeot wird dabei sein mit weniger Gewicht und einem Megajoule weniger Spritmenge bzw. Energiemenge. Und Toyota wird bei 6 PS weniger Anlauf nehmen, damit mit 692 PS unterwegs und 4 Megajoule weniger an Energiemenge. Damit ist man 7 Megajoule weniger unterwegs als Peugeot an diesem Wochenende. Machen nochmal einen kleinen Reminder auf das Thema Meisterschaft. Da geht's ja an diesem Wochenende ja mehr oder weniger um alles in Bahrain. Sebastian Buemi, Brandon Hartley und Ryo Hirakawa aktuell vorne. Eigentlich mit punktgleich vorne, nämlich mit Nicolas Lapierre, André Negrau und Maxime Vaxivier. Nur Buemi, Hartley und Hirakawa eben mit einem Sieg mehr. Deshalb der
Stand eben so, wie er ist. Mike Conway, Kamui Kobayashi und Jose Mari Lopez auf 3 und in Herstellerwertung Toyota vor Alpine. Das sollte aber je nachdem wohl sicherlich auch dann in dem Sinne so bleiben. Das Qualifying entscheidet in der GTE Pro wohl mit Ferrari gegen Porsche. Das ist ja auch in diesem Jahr der Kampf um den GT-Weltmeistertitel. Im Vorjahr war ja in der letzten, war das im Endeffekt so ein Last-Minute-Ding zwischen Ferrari und Porsche, wo es ja diesen Zusammenstoß gab. Aktuell vorne ja in der Fahrerweltmeisterschaft Alexander Pierguidi und James Calado und Michael Christensen und Kevin Estre. Für wenn Ferrari das über die Bühne bringen würde, wäre es der 5. Titel in der GTE-Meisterschaft. Michael Christensen und Kevin Estre wäre es dann der 2. Titel für sie. Und für Gianmaria Bruni, der auf Platz 3 ihm zugange ist, ist es dort eben ein Punkteabstand von insgesamt 14 Punkten, der nicht uneinholbar ist, keine Frage, aber da muss eben auch alles passen bei der GTE. In der LMP2 ist es eben ganz anders gerichtet, dort klärt sich wohl alles und ist damit auch alles angerichtet für Jota, die sich dort aktuell auf den führenden Positionen begeben, nämlich mit Roberto Gonzalez, mit Angel Felix da Costa und Chris Stevens. 114 Punkte ist man dort auf deren Konto über die Saison eingesammelt. Olivier Jarvis und Josh Pearson mit den 28 Punkten Rückstand und weitere 6 Punkte dann dahinter ist es Rui André, Ferdinand Habsburg, Nominato für das Real Team bei WRT. Auch dann in der Endurance Trophy für Jota weiterhin dort der Titel und der die Sache vorne. In der Pro AM Meisterschaft kann es hingegen nochmal knapp werden für François Perraudeau, Niklas Nielsen und Alessio Rovera. Da ist man nur in Anführungszeichen 8 Punkte vor James Allen, René Binde und Stephen Thomas. In dem Algarve-Auto, was sich dort anstrebt, natürlich auch LMP2 Pro AM Meister zu werden. Algarve Pro Racing ja eine starke Sache schon gemacht, oder beziehungsweise eine starke Aufholjagd ja auch beim Rennen in Le Mans gemacht. Da hat man das Auto ja schon frühzeitig Schrott gefahren im Training, aber da hat man das Rennen eben gewonnen. Ganz anders wie in François Perraudeau, Niklas Nielsen und Alessio Rovera, da hat man sich ja selbst aus dem Rennen genommen, damals mit François Perraudeau, wo man dann die Corvette aus diesem Rennen eben genommen hatte. In der GTA AM ist es eben schon so, dass die Aston Martin-Truppe mit TF Sport schon Meister sind. Ben Keating und Marco Sørensen gehen mit 20 Punkten Vorsprung auf Porter Leonard, David Pittard und Niki Thiem ins Finale hinein. Also ein 3. Platz oder ein 4. um den Zusatzpunkt für die Pole reicht Keating und TF Sport, um nicht mehr einholbar zu sein. Im Umkehrschluss müssen Delana, Pittard, Thiem das Rennen auf jeden Fall auf dem Podium beenden, um ihre Titelchancen weiterhin zu bewahren. 123 zu 103 haben wir schon erwähnt. 20 Punkte Abstand sind es dort. Henrik Chavez könnte sich als Außenseiterposition noch irgendwie hineinschleichen und sich damit die 2. Position mit Dempsey Proton Racing noch irgendwie einheimsen zu können. Eine Änderung, die wir an diesem Wochenende auch mit dabei haben, aus Sicht der Fahrer. Da schauen wir nochmal drauf. Nico Müller wird ja dabei sein an diesem Wochenende. Wird ja das erste Mal für die Peugeot Total Energies Mannschaft dort zugange sein und sich damit dann auch in der Hypercar-Klasse damit sich auch ein Debüt feiern. In dem Sinne für Aaron Dams, wie gesagt, das letzte Rennen jetzt auf Ferrari in dieser Saison und damit dann auch wohl ein Wechsel zuvorstehend. Haben wir aber auch noch ein paar andere Änderungen, die wir dort zu sehen haben, nämlich so wird Veteran-Racer Gunnar Janet in das Team Project One Auto hineinsteigen, um dort für das Finale dort anstehen zu können in der Entry-List. Ist man eben auf der 56 gemeldet auf das Auto, nämlich nebenüber Philip Hayat, Gunnar Janet, eben der auf dem Auto dabei ist, und Ben Burnicote, der eben für diese Project One Mannschaft aus Deutschland antreten wird. Das ist eine Änderung eben, die hervorgeht. Er kehrt eben zurück eben in das Auto, nämlich den Porsche 911 RSR aus dem Jahr 2019. Und kommen wir auch nochmal auf das Thema Drivers Test bzw. Young Drivers Test zu sprechen, darunter auch 22 Fahrzeuge, die dabei sind, und interessante Namen, die man dort bei Peugeot Total Energies liest. Nico Müller dabei wird den Test fahren. Jan Elasche, Maximilian Günther aus deutscher Sicht interessant. Und Malte Jacobsen für Peugeot. Für Alpine werden Lilou Wadeau und auch für Toyota wird Lilou Wadeau dabei sein, die ja auch schon in der LMP2 bzw. in der LMP2 ja auch die Saison komplett beenden wird. Für die, und da haben wir noch in der LMP2 noch einige, die dabei sind, wie zum Beispiel Jessa Shaheen aus Australien und Gennett Patterson aus Australien, auch Nelson Piquet wird dabei sein, Nelson Piquet Junior natürlich in dem Falle, auch Dorian Pin macht ihren ersten Einsatz dann im LMP2-Fahrzeug für die Jota-Mannschaft. Auch interessant, ja auch in dem Sinne, dass er auch mit der Iron Dams bzw. Iron Lynx-Mannschaft immer dabei ist. Lorenzo Colombo macht in der AF Corse bzw. in der Porsche-Mannschaft seinen Young Drivers-Test bzw. den ersten Einsatz, während gegen Penn Keating, Nicolas Baron, Alex Axel Jeffries und Nick Tandy den Test machen für Corvette Racing in der GTE-Klasse. Und auch interessanter Einstieg auch für Maxim Osten, nämlich der wird für Team Project One in der GTE-AM-Klasse einen ersten Einsatz bekommen, dann in der GTE-AM-Klasse, dort ja auch schon jetzt in dieser Saison also gute Leistungen gezeigt in der M2-Cup-Klasse, in der deutschen Meisterschaft und in der Benelux-Meisterschaft, dort eben beide Meisterschaftstitel dort geholt. Also die Liste der Young Drivers Tests liest sich eben interessant. Und da hören wir auch gerne mal rein. Nämlich bei jemandem, der eben diesen Young Drivers Test fährt. Nämlich Jan Elasche. Und da haben wir das nochmal, was wir euch nicht vorenthalten wollen. Nämlich hier der zweite Teil in dem Effekt unseres Gesprächs.
Well, it feels nice. I mean, it's the best type of car you can drive in endurance. So that feels quite good, and it's a French car. So being a French driver at the top of the endurance series with a French car, it feels really nice. And I'm really looking forward to discover this series because I've never driven WEC, and to discover the car and the way the team is working as well.
Ja, das ist eben Jan Elasche, der sich eben dazu geäußert hat. Natürlich französisches Auto mit einem französischen Fahrer. Natürlich freut man sich natürlich doppelt darauf. Das war eine der Aussagen, die er dort gemacht hat. Und damit, ja, im Endeffekt sagt er auch, das ist so das Höchste, was man so selber wirklich fahren kann. Abgesehen natürlich damit auch, was das Thema Formel 1 angeht. Und freut sich natürlich, hat noch nie in der WEC Fuß fassen können. Und dann hoffe mal und sehen dann auch, wie es dann im Young Drivers Test dort für ihn dann aussehen wird. Das ist auf jeden Fall mal interessant. Auf jeden Fall werden wir hier auch nochmal explizit über den Young Drivers Test dort auf jeden Fall mal in ausführlicher Weise sprechen. Wir bedanken uns eben fürs Zuhören auch in dieser Woche. Wir sehen uns nächste Woche dann schon wieder oder beziehungsweise wieder gewohnt dann auf den Mittwoch. Das Ganze nämlich mit dem Rückblick auf die F4 WEC in voller Länge. Und damit sage ich, möge der Ripp mit euch sein. Habt noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt GT Talk hier auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
GT Talk. Der GT- und Langstrecken-Podcast wöchentlich mit neuesten News, Analysen und Interviewgästen aus der GT- und Langstreckenwelt. Hier auf meinsportpodcast.de. Präsentiert von Virtual Racing School, dein Partner für Simracing auf allen Plattformen. Mehr unter virtualracingschool.com. Virtual Racing School, das System für Champions.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.